herzlich willkommen zu Hasophonie, meinem Podcast für einen unverbissenen Glauben.
Wenn kleine Kinder sterben, kommen sie dann in den Himmel? Mit dieser Frage hat die kirchliche Theologie sich immer schwer getan. Gleichzeitig berührt diese Frage viele Menschen besonders tief. Als ich 4 Jahre alt war, war ich dabei, als meine Schwester mit 7 Monaten an einem angeborenen Herzfehler starb. Für meine Eltern war es sehr viel mehr als eine theologische Spekulation, wo ihre Tochter jetzt ist. Warum stellt die Frage nach dem Heil früh gestorbener Kinder die Theologen vor Schwierigkeiten? Es ist schwer, in der traditionellen Lehre von der Erlösung den richtigen Platz für diese Kinder zu finden. Da sie noch nicht selbst durch Tatsünden schuldig geworden sind, haben sie keine Höllenstrafe verdient. Das qualifiziert sie aber noch nicht für den Himmel, denn ihnen fehlt die neue Geburt, die Geburt von oben, die in der Bibel als Voraussetzung dafür genannt wird. Ohne persönliche Schuld gehören sie nicht in die Hölle, ohne das neue Leben nicht in den Himmel. Die Antwort, die die Kirche in ihrer Geschichte gegeben hat, folgt dem Muster, das ich in der letzten Folge beschrieben habe. Bestimmte biblische Aussagen werden, losgelöst vom jeweiligen rhetorischen Kontext, zum zentralen Dogma erhoben, und dieses Dogma wird zum Prokrustesbett, in das andere Texte und Themen eingepasst werden. Ihr erinnert euch, Prokrustes war dieser Räuber aus der griechischen Mythologie, der Reisende zwang, sich in sein Bett zu legen. Wenn die Reisenden zu groß waren, hackte er ihnen die Füße ab, und wenn sie zu klein waren, zog er sie in die Länge. Und so verfährt man, wenn man erst einmal seine Dogmatik hat, mit anderen biblischen Aussagen. Was nicht passt, wird passend gemacht. In der alten Kirche spielten für unsere Frage 2 Dogmen eine zentrale Rolle: die Lehre von der Erbsünde und die Tauflehre. Bei der Erbsünde berief man sich vor allem auf Römer 5, Vers 12. Wie durch einen einzigen Menschen die Sünde in die Welt kam und durch die Sünde der Tod und auf diese Weise der Tod zu allen Menschen gelangte, weil alle sündigten. Als der eine sündigte, so verstand man das, sündigten alle in ihm. Das ist wie im heutigen Erbrecht. Mit dem Tod einer Person gehen auch ihre Schulden auf die Erben über. Sie müssen dafür gerade stehen. Und so haben wir als Adams Erben für seine Schuld zu bezahlen. Als er sündigte, wurden wir schuldig. Das ist das Dogma von der Erbsünde. Und in Bezug auf die Erlösung war nicht wie heute oft Johannes 3, Vers 16 die zentrale Aussage, sondern Johannes 3, Vers 5. Jesus antwortete: Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus dem Wasser und dem Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Die Geburt aus dem Wasser ist die einzige Möglichkeit, das Erbe Adams auszuschlagen. Ohne die Taufe entkommt niemand der Erbsünde, kann niemand in den Himmel kommen. Das ist die Lehre von der Heilsnotwendigkeit der Taufe. Wenn dieses Prokrustesbett erst einmal steht, dann weiß man, was mit kleinen Kindern im Sterbefall geschieht. Erstens, sie sind gar nicht unschuldig. Auf ihnen lastet die Sünde Adams, für die sie zur Rechenschaft gezogen werden. Zweitens, nur durch die Taufe werden sie vor der Hölle gerettet, die sie auf diese Weise eben doch verdient haben. Der wichtigste Vertreter dieser Position ist Augustinus. Er schreibt: Man kann daher mit Recht behaupten, dass solche Kinder, die den Leib verlassen, ohne getauft zu sein, in die mildeste aller Verdammungen hineingezogen werden. Derjenige, der lehrt, dass sie nicht in die Verdammnis hineingezogen werden, betrügt also sich selbst und andere sehr. An dieser Position hat die katholische Kirche mit unterschiedlichen Nuancen und Variationen, auf die ich nicht näher eingehe, bis ins 20. Jahrhundert festgehalten. Noch 1951 sagte Papst Pius XII. In einer Rede vor Hebammen: In der gegenwärtigen Heilsordnung gibt es keinen anderen Weg, gemeint ist als die Taufe, dem Kind, das noch nicht den Gebrauch der Vernunft hat, dies Leben zu vermitteln. Und doch ist der Stand der Gnade im Augenblick des Todes unbedingt notwendig zur Erreichung des Heiles. Ohne ihn ist es nicht möglich, zur übernatürlichen Seligkeit zu gelangen. Für die Erwachsenen kann ein Akt der Liebe genügen, um der heiligmachenden Gnade teilhaftig zu werden und die fehlende Taufe zu ersetzen. Aber dem noch nicht oder soeben geborenen Kinde steht dieser Weg nicht offen. Das heißt also, niemand hat so schlechte Chancen, in den Himmel zu kommen, wie die ungeborenen oder kleinen Kinder. Papst Pius XII. Fährt fort, dann ist es leicht, die weittragende Bedeutung zu verstehen, die der Sorge für die Taufe des Kindes zukommt, da es den Gebrauch der Vernunft noch ganz entbehrt und in schwerer Gefahr schwebt oder sogar vor dem sicheren Tode steht. Ende des Zitats. Das ist letztlich alles, was man tun kann. Tauft die Kinder so früh wie möglich, sonst gibt es keine Hoffnung für sie. Es gibt kaum eine Kirchenlehre, die mehr Herzeleid angerichtet hat als diese. Was machte das mit christlichen Eltern, deren Kinder tot geboren werden oder vor der Taufe sterben? Die Härte der kirchlichen Lehre ließ keinen Trost zu. Der lutherische Kaufmann und geistliche Schriftsteller David Gottfried Schöber schrieb 1764 ein Buch, Genugsamer Beweis aus der Heiligen Schrift von der Seligkeit der ungetauften Christenkinder zum wahren und festen Trost betrübter Eltern, deren Kinder vor der heiligen Taufe verschieden. Darin erzählt er von seinen Erfahrungen mit betroffenen Eltern. Auf meinen ehemaligen verschiedenen Reisen durch römisch-katholische Länder hat sich unter anderem auch die Gelegenheit ereignet, mit Eltern zu sprechen, deren Kinder vor der heiligen Taufe oder im Mutterleibe verschieden, welche ich darum sehr niedergeschlagen gefunden, weil sie nach den Sätzen ihrer Religion geglaubet, diese Kinder seien aus Mangel der Taufgnade ihrer Seligkeit verlustig. Und es wollte denselben zum schlechten Trost gereichen, dass nach ihrer Lehre die Verdammnis der Kinder erträglich sein würde. Zur kirchlichen Praxis gehörte außerdem, dass solche Kinder nicht auf dem geweihten Teil des Friedhofs bestattet werden durften. Wenn Schwangere starben, galt das für das ungeborene Kind und die Mutter. Es kam zur geistlichen Not also noch eine soziale Stigmatisierung hinzu. Ich habe diese Position so ausführlich beschrieben, weil sie ein Schulbeispiel dafür ist, wohin diese Art Umgang mit der Schrift führt. Wer sie als Steinbruch für sein dogmatisches Glaubensgebäude ansieht, dem kann dieses Gebäude schnell zu einem Gefängnis werden, in das er sich selbst eingesperrt hat und aus dem er nur schwer wieder entkommen kann. Viele Theologen hätten gern Besseres über das Schicksal der Kinder ausgesagt, hätten gern den Eltern mehr Trost gespendet, aber sie fühlten sich durch das Dogma gebunden. Erst im letzten Jahrhundert ist es der katholischen Kirche nach längeren Diskussionen gelungen, aus diesem selbst errichteten Gefängnis wieder auszubrechen. Im Katechismus von 1997 heißt es, was die ungetauft verstorbenen Kinder betrifft, leitet uns die Liturgie der Kirche an, auf die göttliche Barmherzigkeit zu vertrauen und für das Heil dieser Kinder zu beten. Volle Heilsgewissheit für kleine Kinder ist das noch nicht, aber immerhin. Was sagen nun Evangelikale über unser Thema? Franz Graf Stuhlhofer hat dazu im Jahrbuch für evangelikale Theologie 1992 einen Aufsatz veröffentlicht: Das ewige Schicksal früh verstorbener Kinder. Er schreibt: Ich möchte hier alle möglichen Antworten durchgehen. Jede der möglichen Alternativen hat ihre Probleme, die sich bei sorgfältigem Durchdenken zum Teil sogar als sehr groß erweisen. Dann stellt er 8 verschiedene Positionen vor, die er bei Evangelikalen findet. Ich liste sie einfach unkommentiert auf. Erstens, alle Kinder werden gerettet. Zweitens, alle Kleinkinder gehen verloren. Drittens, die Kleinkinder von Christen werden gerettet. Viertens, die zum Heil prädestinierten Kinder werden gerettet. Fünftens, jene, die sich beim Älterwerden für Jesus entschieden hätten, werden gerettet. Sechstens, jene Kleinkinder, bei denen Gott eine spätere Entscheidung für ihn vorhersieht, bewahrt er, sodass sie das nötige Alter erreichen. Siebtens, zwischen Gott und dem Kleinkind gibt es eine für Außenstehende unbeobachtete Kommunikation. Achtens, es gibt noch Entscheidungsmöglichkeiten nach dem Tod. Auch bei Evangelikalen können wir sehen, dass die vorgefasste aus anderen biblischen Aussagen gewonnene Dogmatik die Antwort auf die Frage nach dem Heil der Kinder erschwert. Wenn die Glaubensentscheidung oder die Wiedergeburt der ausschließliche Weg in den Himmel sind, dann wird es für kleine Kinder auch bei ihnen schwierig. Und so sucht man nach Wegen, die logische Konsequenz aus dem Dogma zu umgehen. Aber in dem vorgegebenen dogmatischen Rahmen ist keiner dieser Wege ohne Probleme. Ich plädiere für einen ganz anderen Ansatz, der auf dem Bibelverständnis aufbaut, das ich in der letzten Folge vorgestellt habe. Wenn ich mich mit einem konkreten Thema beschäftige, beginne ich nicht mit meiner vorgefassten Dogmatik, sondern ich suche zuerst nach den Aussagen in der Bibel, die sich direkt zu diesem Thema äußern. Wenn es um das Heil früh verstorbener Kinder geht, starte ich deshalb nicht mit Römer 5 und Johannes 3, sondern mit solchen biblischen Aussagen, in denen es tatsächlich um kleine Kinder geht. Da werde ich vor allem bei Jesus selbst fündig, in den ersten drei, den synoptischen Evangelien. Niemand in der Bibel hat kleinen Kindern so viel Aufmerksamkeit geschenkt wie Jesus. Und wer etwas über sie erfahren will, sollte zuerst auf Jesus hören und auf das, was er über sie sagt. Bevor ich darauf näher eingehe, eine Zwischenüberlegung. Woran erkennen wir eigentlich, dass bestimmte Menschen in den Augen Jesu Kandidaten für den Himmel sind? Wenn nicht allein die Glaubenden in den Himmel kommen, aber auch nicht ausnahmslos alle, was sind die Signale in den Texten der Evangelien, die uns Hinweise darauf geben, dass laut Jesus jemand dabei sein wird? Ich sehe drei solcher Indikatoren. Der erste Indikator ist, Jesus sagt es ausdrücklich. Wenn er davon spricht, dass Menschen in den Himmel, ins Paradies oder in den Schoß Abrahams gelangen, dann sind wir auf sicherem Boden. Solche Aussagen macht er über Menschen wie den Tschecher am Kreuz, der in der Todesstunde bereute und sich an ihn wandte, über Arme wie Lazarus und über barmherzige Menschen wie in der Erzählung vom Weltgericht. Bei solchen Menschen müssen wir nicht unsere Dogmatik bemühen, sondern können Jesus einfach glauben, was er sagt. Sie sind dabei. Der zweite Indikator ist, Jesus spricht Menschen zu, dass ihnen das Reich Gottes gehört. In den Seligpreisungen der Bergpredigt gehört das Himmelreich, das ist der Ausdruck, den Matthäus für das Reich Gottes gebraucht, gehört denen das Himmelreich, die um Jesu Willen Verfolgung erleiden. Das ist, wie Jesus anschließend sagt, gleichbedeutend damit, dass im Himmel großer Lohn auf sie wartet. Das Reich zu besitzen schließt in diesem Fall also ein, in den Himmel zu kommen und dort diesen Lohn empfangen. Im Lukasevangelium stehen die Armen im Fokus von Jesus. In den Seligpreisungen in der Fassung dieses Evangeliums sagt Jesus ihnen, euch gehört das Reich Gottes. Die Lazarusgeschichte ist dann später ein konkretes Fallbeispiel dafür, was nach dem Tod mit solchen Besitzern des Reiches geschieht. Sie haben Zutritt zu Abrahams Schoß. In der Erzählung vom Weltgericht spricht Jesus zu den Barmherzigen zu seiner Rechten: Kommt herein, nehmt das Reich als Erbe in Besitz, das schon lange für euch bestimmt ist. Wem also nach den Worten von Jesus das Reich Gottes gehört oder für wen es bestimmt ist, der darf am Ende auch rein. Der dritte Indikator ist: Jesus identifiziert sich in einer besonderen Weise mit bestimmten Menschen. Das ist das entscheidende Kriterium. Zu allen, denen Jesus den Himmel in Aussicht stellt, hat er eine spezielle Beziehung, die in seinen Worten zum Ausdruck kommt. Am Ende der Bergpredigt spricht Jesus zum Beispiel davon, dass nicht alle, die zu ihm Herr, Herr sagen, in den Himmel kommen, sondern dass er einigen sagen wird: Ich kenne euch nicht. Es kommt also darauf an, dass Jesus einen Menschen kennt, und er kennt nicht alle. Wen kennt Jesus denn? Mit wem identifiziert sich Jesus? Zuallererst bekennt er sich zu denen, die ihn bekennen. Wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich vor meinem himmlischen Vater bekennen. Das ist der ideale Weg, der Weg des Glaubens. Wir glauben an Jesus, wir kennen ihn, wir bekennen uns zu ihm, und er nimmt uns an, er kennt uns und er bekennt sich vor seinem Vater zu uns. Aber Jesus kennt noch viele andere. Er kennt den Lazarus und nennt ihn mit Namen. Vom reichen Mann weiß Jesus nur. Der bleibt anonym. Dieses Kriterium finden wir auch im Johannesevangelium. Jesus ruft seine Schafe mit Namen. Er kennt sie, sie folgen ihm und er gibt ihnen das ewige Leben. Aber nicht alle sind seine Schafe. Überhaupt ist der Name ein Indiz für die Zugehörigkeit zu Jesus. Seinen Jüngern sagt er: Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und wo der Name schon steht, dahin folgt der Träger nach. Eine weitere Art der Identifizierung sieht so aus: Jesus identifiziert sich mit den Armen und Bedürftigen, denn was einer ihnen getan hat, das hat er Jesus getan. Jesus identifiziert sich mit seinen Jüngern, denn er sagt ihnen: Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Darauf kommt es an. Die Frage, wer alles in den Himmel kommt, läuft auf die andere Frage hinaus: Wen außer den Gläubigen kennt Jesus sonst noch? Mit wem sonst identifiziert er sich? Jetzt zurück zu den kleinen Kindern. Zwei dieser drei Indikatoren treffen auf sie zu. Erstens, das Reich Gottes gehört ihnen. Jesus sagt: Lasst sie zu mir kommen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Alle drei synoptischen Evangelien enthalten diese Aussage. In allen geht es um Paideia, um unmündige Kinder, um Kindlein. Der Herr, der auf Erden zu ihnen sagt: Lasst sie zu mir kommen, und das mit dem Besitz des Reiches Gottes begründet, der wird ihnen in der jenseitigen Welt nichts anderes sagen. Wenn sie sterben, dann gehen sie dahin, wo alle anderen auch hingehen, denen das Reich Gottes gehört. Zweitens, Jesus identifiziert sich mit ihnen. Er sagt: Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Auch das steht in allen drei Synoptikern. Auch hier ist von unmündigen Kleinkindern die Rede. Die ersten Christen haben das buchstäblich praktiziert. Damals war die Aussetzung unerwünschter Kinder, mit der sie dem Tod oder einem anderen grausamen Schicksal ausgeliefert wurden, gang und gäbe. Es gab Christen, die solche Kinder auf den Straßen suchten, sie aufnahmen und aufzogen. Jesus sagt: Die haben mich aufgenommen. Jetzt stellt euch vor, so ein kleiner Jesus, der hilflos auf der Straße lag, war bereits so entkräftet, dass er in den Armen derer starb, die ihn zu sich nahmen. Kann solch ein kleiner Jesus dann irgendwo anders hinkommen als zu dem großen Jesus? Dass Jesus den kleinen Kindern das Reich Gottes zuspricht und er sich mit ihnen identifiziert, reicht mir. Ich werde sie alle im Himmel kennenlernen. Dort werde ich auch meine Schwester wiedersehen. denn Jesus hat auch sie gekannt. Ein paar Fragen bleiben allerdings noch offen. Erstens, wann und wie vermittelt Jesus diesen Kleinen sein Leben? Wann werden sie von Neuem oder von oben geboren? Das weiß ich nicht und das muss ich nicht wissen. Solche Spekulationen überlasse ich denen, die für solche theologischen Tüfteleien empfänglich sind. Wo die Bibel nichts sagt, muss ich sie auch nicht auslegen. Zweitens, wie lange gilt der Kinderbonus? Irgendwann ist ein kleines Kind nicht mehr unmündig, sondern selbst für sein Leben verantwortlich. In welchem Alter hört der Kinderbonus auf? Denn wenn nicht alle Erwachsenen in den Himmel kommen, muss er irgendwann aufhören. Auch bei dieser Frage bleibt manches offen. Es wird unterschiedlich sein. Bei Menschen, die geistig schwer behindert sind, wird er nie aufhören. Bei den anderen wird es ähnlich sein wie mit dem Christwerden. Es gibt Christen, die können den Tag und die Stunde ihrer Bekehrung angeben. Bei anderen war es mehr ein Prozess, an dessen Ende sie gewiss waren, dass sie zu Jesus gehören. Gott allein weiß, wann auf diesem Weg das neue Leben bei ihnen Einzug gehalten hat. Und so dürfte bei vielen Menschen auch kein eindeutiger Zeitpunkt angebbar sein, ab dem sie selbst vor Gott verantwortlich sind. Es gibt aber auch andere Fälle. Manche Kinder nehmen sehr früh, sobald das religiöse Bewusstsein in ihnen erwacht, Jesus in ihr Herz auf. Mit diesem Sprachgebrauch können Kinder erstaunlich viel anfangen. Bei anderen fällt die Entscheidung in die andere Richtung. Ich kannte einen Mann, der im Alter von 7 Jahren eines Tages auf dem väterlichen Bauernhof stand, als ihm bewusst wurde, dass es 2 Welten gibt. Die Welt seiner gläubigen Eltern, deren Glauben für ihn echt und stimmig war, und eine andere Welt, verkörpert durch einen Nachbarn, den sie den gottlosen Franz nannten. An diesem Tag beschloss dieser 7-jährige Junge: Ich will werden wie der gottlose Franz. Und er wurde wie der gottlose Franz. Seine Geschichte ist damit nicht zu Ende. Wie es weitergeht, erzähle ich am Ende dieser Folge. Dritte Frage: Wie viel Leerstand bedeutet das für die Hölle? Von welchen Größenordnungen reden wir bei dem heutigen Thema? Um wie viele Menschen geht es? Hier liegt für Franz Graf Stuhlhofer ein Problem. Er schreibt: Dagegen, gemeint ist, dass alle kleinen Kinder in den Himmel kommen, dagegen spricht aber auch die riesige Zahl dieser Kleinkinder. Alles in allem kann als grobe Schätzung gelten, dass die Hälfte aller gezeugten Menschen nie in ein Alter persönlicher geistlicher Entscheidungsfähigkeit kam. Diese wären dann alle automatisch im Himmel. Erst einmal soweit. Er hat recht. Ich war, bevor ich auf seinen Artikel stieß, durch verschiedene überprüfbare statistische Untersuchungen zum gleichen Ergebnis gekommen. Wir reden von ungefähr der Hälfte der Menschheit. Bis in die Neuzeit hinein starben allein 50% der Kinder in den ersten Lebensjahren. Und hinzu kommen alle, deren Leben bereits vor der Geburt endete. Warum ist es für Franz Graf Stuhlhofer eine Schwierigkeit, diese alle im Himmel zu sehen? Er führt als nächstes aus, wie gering im Verhältnis dazu die Zahl der entschiedenen Christen ist, und fährt fort. Bilder vom zukünftigen Himmel, etwa in der Johannesoffenbarung geliefert, müssten demnach vor allem diese Kleinkinder erwähnen. Welche Gestalt auch immer sie dann im Himmel haben werden, so sind es jedenfalls Menschen, die nie eine geistliche Entscheidung getroffen haben. Die, seiner Meinung nach, winzige Minderheit wiedergeborener Christen, die daneben auch im Himmel ist, ist demgegenüber zu vernachlässigen. Für einen Exklusivisten mag es ein Problem sein, dass die zu Lebzeiten an Jesus Gläubigen im Himmel eine Minderheit darstellen. Ein Inklusivist wie ich findet darin einen Grund zur Freude. Natürlich ist damit nichts schönzureden. Wenn die Hälfte der Menschheit in den ersten Lebensjahren stirbt oder nicht einmal dahin kommt, das Licht dieser Welt zu erblicken, dann ist das immer mit Tragik verbunden, oft mit großer Trauer, nicht selten mit Schuld. Aber da ist es doch dann sehr tröstlich, dass Gott allen, die in dieser Welt nicht die Chance haben, zu einem selbstverantworteten, menschenwürdigen Leben heranzuwachsen, diese Möglichkeit in seiner Welt gibt. Für die Frage nach dem Leerstand der Hölle bedeutet das, schon jetzt ist ihr die Hälfte der Menschheit abhanden gekommen und wir sind noch nicht am Ende dieses Exkurses. Ich komme zum Schluss wie angekündigt noch einmal auf jenen Mann zurück, der im Alter von 7 Jahren seine Entscheidung zur Gottlosigkeit traf. 20 Jahre lang hielt dieser Entschluss, bis in die Anfangszeit des Dritten Reiches. Anfänglich machte er voll bei den Nazis mit, war Mitglied der SA. Dann geschah etwas Unerwartetes. Es war auf einem Parteitag der NSDAP. Er saß bei seinen SA-Kameraden. Dann stand er auf, um etwas zu erledigen, und während er das Lager verließ, hatte er plötzlich eine drastische Vision der Hölle, die ihm klar machte, in welchem verlorenen Zustand er sich befand. Es dauerte noch einige Zeit, bis er sich bekehrte. Dass jemand wie er einen Sünderheiland brauchte, ging gegen seinen Stolz. Doch als er sich demütigte, erlebte er eine glorreiche Bekehrung. Für ihn war sofort klar, als Christ kann ich kein Nationalsozialist mehr sein. Er verbrannte seine gesamte SA-Montur und verweigerte sich dem System. Fast wäre er deshalb während des Krieges in eine Strafkompanie versetzt worden, in der man solche Leute zu verheizen pflegte. Aber ein Offizier hielt schützend seine Hand über ihn. Warum erzähle ich das? Ich kannte diesen Mann sehr gut. Er war mein Vater. Ohne eine Vision der Hölle würdet ihr jetzt nicht diesen Podcast hören. Ohne sie hätte es weder die Bekehrung meines Vaters noch seine Ehe mit meiner Mutter gegeben. Und es gäbe mich nicht. Das allein beweist nichts über die Hölle, aber es ist eine Pointe.